Wir fahren fort in der Apostelgeschichte und lesen Apostelgeschichte 8 von 26, Vers 26 bis zum Schluss des Kapitels. Apostelgeschichte 8 von Vers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh gen Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn, den Propheten Jesaja, lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufstiege und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer spricht: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten, und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod, und er zog hindurch und verkündete das Evangelium allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Liebe Brüder und Schwestern, in unserem Textabschnitt hier geht es um zwei Menschen, um Philippus, einem der sieben Diakone oder Altenpfleger, und um den dunkelhäutigen Finanzminister der Kandake in dem damaligen Äthiopien, dem alten Nubien, dem Gebiet von Aswan im Süden Ägyptens bis Khartoum im Sudan. Und diese beiden Männer wurden vom Engel des Herrn gerade im rechten Moment zusammengeführt. Also führt Gott hier eindeutig die Regie. Wir sahen vor 4 Wochen bei der letzten laufenden Betrachtung über die Apostelgeschichte, wie Philippus segensreich in Samaria gewirkt hatte. Es entstand dort ja eine Erweckung, die auch Petrus und Johannes aus der Jerusalemer Gemeinde auf den Plan riefen. Und aus dieser gesegneten Arbeit nimmt der Herr seinen Diener Philippus heraus an eine wüste Stätte bei Gaza zu einem Heiden, der an Jahwe, den Gott Israels, glaubte. Philippus musste vielen in Samaria lassen und sich nun um einen einzelnen Menschen kümmern. Jeder von uns hätte wahrscheinlich an des Philippus statt protestiert: Ich kann das doch nicht jetzt machen. Ich werde doch so dringend hier in Samaria gebraucht. Aber nein, Philippus gehorcht dem Herrn und erfüllt seinen Auftrag. Und als er seinen Auftrag an diesem Schwarzen erfüllt hatte, da war er kurze Zeit später, etwa 35 Kilometer nördlich davon, in Aschdod gesichtet worden, wo er auch wieder das Evangelium verkündigte und dann weiter nach Norden bis nach Caesarea zog, an allen Orten Zeugnis gebend von Jesus, dem Retter und Herrn. Er ging nicht wieder nach Samaria zurück. Es sei noch kurz daran erinnert, was vorher geschehen war. Es war ja die Zeit nach der Steinigung des Stephanus, in der Saulus von Tarsus gegen die Gemeinde Jesu wütete und sie verfolgte. Und deshalb verließen sehr viele der Tausenden von Christen Jerusalem, außer die Apostel selbst. Aber überall, wo die Christen hinkamen, da gaben sie Zeugnis von Jesus, dem gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes. Und so verbreitete sich das Christentum im ganzen Land. Und nun zu diesem Kämmerer oder Schatzmeister oder Finanzminister, der Kandake. Kandake ist ein Herrschertitel wie Pharao zum Beispiel. Es war der Titel der Königin, die sich um die Regierungsgeschäfte in dem damaligen Äthiopien kümmerte. Der König selbst war für die spirituellen Aufgaben, für die Religion zuständig. Weil hier also eine Königin die höchste Amtsperson war, deshalb mussten hohe Würdenträger auf dem Königshof, wie dieser Finanzminister oder Schatzkanzler, Eunuchen, Verschnittene sein. Und man unternahm, und diesen unternahm nun eine weite Reise. Zu einer Reise nach Jerusalem benötigte dieser Kämmerer viele Tage und Wochen mit Pferd und Wagen und sicher einem ganzen Tross von Begleitern, denn die Strecke betrug immerhin etwa 4000 Kilometer hin und zurück. Viele Gefahren und Entbehrungen musste er mit seinen Begleitern auf sich nehmen. Gefahren der Wüste, Sandstürme, Hitze, Kälte und Wassermangel. Und auch Räuber wurden auf eine solche Karawane schnell aufmerksam. Und all das nahm er wahrscheinlich nicht aus Vergnügen und aus Reiselust oder Abenteuerlust auf sich. Er hatte eine besondere Erwartung, die weit über das hinausging, was wir von einer Ferien- oder Erholungsreise erwarten. Er wollte eine Antwort auf die vielen Fragen seines Lebens finden. Denn er war ein Mensch, der auf irgendeine Weise schon mit der Botschaft von Jahwe, dem lebendigen Gott, dem Gott der Juden, in Berührung gekommen war. Nahe der Grenze des Sudan, auf der Höhe von Aswan, liegt die Insel Elefantine, mitten im Nil, auf der sich schon hunderte von Jahren vorher eine jüdische Kolonie befand. Und von ihr aus strahlte der Einfluss alttestamentlicher Klarheit in die Umgebung aus. Auch direkte jüdische Mission wird von hier getrieben worden sein. Und so muss wohl auch der Kämmerer mit Jahwe bekannt geworden sein. Dieser Schatzkanzler nun war ein Mann, der aufgrund seines Reichtums, seiner Beziehungen und seiner hohen Stellung es sich leisten konnte, nach Jerusalem zu reisen, um dort Jahwe anzubeten. Vielleicht meinte er, dort Gott näher zu sein als in seinem Heimatland. In unserem Text befand er sich schon auf dem Rückweg in seine Heimat, auf der Straße von Aschkelon nach Gaza. Und was er in Jerusalem, dem Ziel seiner Wallfahrt, im Einzelnen erlebt hat, wird uns hier nicht gesagt. Auf alle Fälle musste er dort erfahren, dass ihm, dem Verschnittenen, ein unmittelbarer Zugang zum Heilsvolk Israels verwehrt war. Denn kein Verschnittener durfte im Alten Testament in der Gemeinde des lebendigen Gottes Aufnahme finden. Am Eingang zum inneren Tempelbezirk stand eine große Warntafel, die den Heiden bei Todesstrafe das Betreten verbot und den Eunuchen erst recht. Freilich konnte er im Heidenvorhof beten, doch er musste gespürt haben, dass das Judentum ihn im Grunde nicht an Gott heranlassen wollte. Auf irgendeine Weise hatte er sich eine Jesaja-Rolle beschafft. Warum gerade Jesaja, wissen wir nicht. Hatte ihm jemand den Tipp gegeben oder fand er selbst die Stelle, die gerade auch ihm Trost geben konnte, weil allein in diesem Buch für die Endzeit auch den Eunuchen eine Chance eingeräumt wird, zu Gott zu kommen. Es heißt dort in Jesaja 56, der Sohn, der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, Denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen, besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Aber diese Buchrolle enthält gerade auch Jesaja 53, die Aussage über den leidenden Gottesknecht. Und das las er nun laut auf der Fahrt, als Philippus nahte. Das Lesen des Wortes Gottes ist eine Möglichkeit, durch die sich Gott einem Menschen offenbaren kann. Sicherlich kann Gott auch direkt zu einem Menschen reden. Das lesen wir zum Beispiel im nächsten Kapitel der Apostelgeschichte. So Gott will, betrachten wir es in 14 Tagen. Saulus, dem Verfolger der Gemeinde, erschien der Herr persönlich und tat ihm seinen Willen kund. Auch durch besondere Ereignisse und Geschehen kann Gott zu einem Menschen indirekt reden. Ausschlaggebend ist dazu das Gewissen des Menschen, jenes Organ, das, wie man sagt, Deutsch kann und uns mahnt und erkennen lässt, was der Wille Gottes ist. Aber Gott kann auch unmittelbar durch das Lesen des Wortes zu Menschen reden. Und diese Voraussetzung war hier beim Kämmerer gegeben. Er hatte ein Wort Gottes in der Hand und er las es auch. Und doch konnte es nicht bis zu seinem Herzen durchdringen, weil er es nicht verstand. Ja, als Ausländer kurz nach dem Gottesmord auf Golgatha es auch gar nicht verstehen konnte. Aber gerade deshalb benutzt Gott in der Mehrzahl aller Fälle Menschen, um sich einem anderen zu offenbaren. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Der Glaube kommt aus der Predigt, so schreibt Paulus an die Römer. Es ist also die Regel, dass Gott dem Menschen dadurch begegnet, dass ein anderer ihn verkündigt und Zeugnis gibt von ihm, der solche Menschen sucht, die ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. So hat Gottes Begegnung also meistens eine Begegnung mit Menschen zur Voraussetzung. Und darum kommt es sehr viel auf die Begegnung zweier Menschen an, wie hier in unserem Text. Philippus und der Kämmerer begegnen hier einander für ein Stück, für einen kurzen Abschnitt ihres Lebens. Diese Begegnung dauert nicht lange, aber doch ist es eine entscheidende Begegnung. Stellen wir uns das einmal vor. Es treffen hier zusammen ein Christ und ein Heide, ein Weißer und ein Schwarzer, ein einfacher, wahrscheinlich armer Diakon der Gemeinde und ein gewaltiger, einflussreicher, mächtiger Mann, ein hoher Staatsbeamter, ein Minister, ein Intellektueller, der bildungsmäßig wohl über Philippus stand. Welche Gegensätze? Gegensätze nach Herkunft, nach Stellung, nach Vergangenheit, nach Besitz und nach Rasse. Welche Kluft tut sich auf, wenn wir hören, reich und arm, Macht und Ohnmacht, Heide und Christ, Schwarz und Weiß, Einheimische und Ausländer. Welche Trennung geschieht in solchen Fragen bei uns in unserer Zeit und Welt? Welche Mauern richten wir auf? Wir sondern uns ab voneinander. Wir halten Distanz, wir ziehen Gräben und Stacheldraht. Wir wollen möglichst nichts zu tun haben mit Atheisten und mit Gottlosen. Wir wollen möglichst nichts zu tun haben mit Menschen anderer Überzeugung, anderen Glaubens, nichts mit Christen anderer Erkenntnis und anderer Anschauung. Aber hier in unserem Text geschieht gerade eine solche Begegnung mit ganz krassen Gegensätzen. Hier reden zwei Menschen miteinander, die für uns nach unserer Meinung denkbar weit auseinander sind und wirklich in keiner Weise zusammenpassen. Und diese beiden Männer kommen sogar so nahe zusammen, dass der eine vom anderen zum Glauben an den Herrn Jesus Christus geführt wird, dass sie also Brüder in Christo werden. Wie kommt nun denn der Kämmerer zum Glauben? Zuerst kreuzen sich hier die Wege zweier unterschiedlicher Menschen, die einander auch nicht kennen. Durch das Lesen des Wortes Gottes kommen sie miteinander ins Gespräch. Der Kämmerer hat schon den richtigen Weg eingeschlagen, wenn er hier betend über die Schrift gebeugt, liest und darüber nachdenkt. Aber alles Meditieren nützt da nichts. Jetzt braucht er die Hilfe eines Kundigen, eines von Gottes Geist geleiteten Menschen, der aus ureigenster Erfahrung dem Reisenden hier, der von diesem letzten Geschehen in Jerusalem nichts wissen konnte, diese Botschaft des Jesaja verständlich machen konnte. Vers 32 und 33, er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Er liest also die Botschaft von einem Menschen, der wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird. Er liest die Botschaft von einem, der sich nicht wehrt, wie sich sonst die Menschen wehren. Er liest von einem, der sein eigenes Leben dahin gibt und es nicht erhalten will. Wer kann so etwas verstehen, das doch ganz anders ist als alles, was man sonst kennt, das allem widerspricht und das man gewohnt ist? Redet nun der Prophet von sich selber oder von einem anderen? Und wenn er von einem anderen spricht, von wem dann? Und warum lässt sich derjenige, von dem er spricht, doch das alles gefallen? Und was soll das überhaupt für einen Sinn haben? Der Kämmerer macht sich Gedanken darüber. Wie sollte er dies ohne Anleitung verstehen, wenn nicht einmal die gelehrten Juden selbst, die in Jerusalem lebten, es verstanden haben und auch bis heute noch nicht verstehen? Im Grunde genommen kann das auch kein Mensch verstehen, auch der moderne Mensch nicht. Deshalb sind Zeugnis und Verkündigung so wichtig. Ja, der Kämmerer versteht nicht, was er liest. Es geht ihm wie jedem von uns, wenn wir so etwas hören, wenn wir es zum ersten Mal hören. Wir verstehen, dass jemand, wer versteht denn, dass jemand von um eines anderen Willen Gewalt erduldet und sich dabei nicht wehrt? Wer versteht, dass einer auf sein Recht verzichtet und nachgibt, ja nicht einmal seinen Mund auftut? Wer begreift etwas, das allem Gewohnten widerspricht? Das versteht wohl kaum ein Mensch von sich, denn solches ist doch gegen Vernunft und gegen die Natur. Gut, wir als Christen haben uns eben daran gewöhnt, mit diesem Ereignis zu leben. Wir Gläubigen haben uns daran gewöhnt, dass Jesus unsere Schuld getragen hat und für uns gestorben ist, ohne dass er es musste. Wir haben uns dann gewöhnt, dass Jesus ein Sündloser für Sünder ans Kreuz geht, für undankbare Menschen, die ihn eigentlich gar nichts angehen und die ihn letztlich auch nicht wollen. Wir haben uns daran gewöhnt, aber verstehen können wir es nicht. Begreifen können wir die Liebe Gottes nicht und erklären können wir Jesu Verhältnis zu uns auch nicht. Aber Gott sei Dank, der Kämmerer ist nicht auf sein eigenes Wissen und sein Verstehen, auch nicht auf seine Unwissenheit und sein Missverstehen angewiesen, so wenig wie wir selbst davon abhängig sind. Gott sorgt dafür. Der Heilige Geist schickt nämlich dem sich Wundernden, dem Staunenden, dem nicht verstehenden Kämmerer einen anderen Menschen, der selbst verstehen und schauen gelernt hat. In der Begegnung des Unwissenden mit dem Wissenden kann sich Gott dann dem Unwissenden offenbaren. Ob sich Philippus wohl ein wenig fürchtete vor diesem gewaltigen, reichen Mann, der wohl auch von großem Gefolge begleitet wurde? Ob er sich vor diesem Mächtigen fürchtete, der hier in seinem Wagen dahinfuhr, vor dem Mann der anderen Rasse und aus einem anderen Kulturkreis? Der schien doch auch nicht geeignet und berechtigt, vom Glauben etwas zu erfahren und zu lernen. Er war doch ein Heide, ein von Juden verachteter Heide. Welche Einwände hätten wir hier vorgebracht? Mit welchen Vorurteilen hätten wir uns diesem Wagen genähert? Ist er denn auch erwählt, könnten wir heute fragen. Hätten wir nicht 1000 Ausreden gehabt und sich der recht vernünftige Argumente wie »Ich bin ihm verstandesmäßig ja gar nicht gewachsen«, »Ich bin nicht beschlagen genug«, Mir fehlen die Worte, ihm es vernünftig zu erklären. Und vielleicht gibt es ja auch Sprachschwierigkeiten. Von unseren Vorurteilen und Antipathie will ich erst gar nicht reden. Philippus hört den Kämmerer lesen. Er weiß, dass es sich um das Buch Jesaja handelt, denn er kannte es. Es war ihm geläufig, gerade dieses Kapitel vom leidenden Gottesknecht. Er weiß auch um die Deutung dieser Schriftstelle. Und so wird sie ihm zur Brücke. So haben beide plötzlich etwas Gemeinsames. Und so überwindet sich Philippus und stellt seine Vorurteile, die er wohl hatte, zurück. Er durchbricht hier, was Menschen als Grenze ansehen. Er reißt Mauern ein, wo Menschen solche aufbauen. Er, Philippus, redet mit dem Heiden. Er redet mit dem Schwarzen, mit dem Reichen, mit dem Hohen, mit dem Gewaltigen eines anderen Kulturkreises. Im Grunde genommen tut er damit nichts anderes, als was sein Herr ja auch getan hat. Um seines Herrn willen und wie sein Herr achtet Philippus der Mauern nicht, die aufgerichtet sind. Um seines Herrn willen achtet er nicht auf die übliche Spielregel oder auf das, was man tut oder was man nicht tut, was schicklich ist oder nicht. Philippus kennt keine anderen Aufgaben, keine andere Pflicht und keinen anderen Auftrag, als das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen, wem auch immer. Und Philippus, so heißt es, predigt dem Kämmerer das Evangelium von Jesus. Nichts anderes als ist seine Absicht und sein Vorhaben, als den Kämmerer zum Glauben zu verhelfen. Seine Begegnung mit dem Andern hatte den Grund, dem Andern Jesus nahe zu bringen. Natürlich ist er in seiner Erzählung mit dem Propheten Jesaja eingestiegen, der Jesus als Messias voraussagte. Dann aber berichtet er ihm von Jesus selbst, von Jesus persönlich. Philippus erzählt dem Kämmerer von dem, was Jesus getan hat. Er erzählt von seiner Geburt in Bethlehem, von seiner Taufe im Jordan, von seinen vollmächtigen Predigten, von seinen Wundern und seinen Heilungen, auch von seiner Verklärung. Er gibt dem Kämmerer und uns Zeugnis davon, wie Jesus die Menschen liebte, wie Jesus keine Mauern kannte und mit Reich und Arm, mit Hoch und Niedrig, mit Verfemten und Verachteten, mit Sündern und Zöllnern, mit Schriftgelehrten und mit halbheidnischen Samaritern gesprochen und ihnen geholfen hat. Er erzählte aber ganz besonders vom Leiden und vom Sterben Jesu. Davon also, wie Jesus gegen alle Gewalten und gegen allen Hass sein Verzeihen und sein Vergeben stellte. Und schließlich davon, wie Jesus für alle Sünde und Schuld gestorben ist. Aber auch von seiner Auferstehung und von seiner Himmelfahrt wird er berichtet haben. So schließt also Philippus dem Kämmerer das Verständnis der Schrift auf. So führt er ihn zum Glauben an Jesus Christus. Die Liebe Gottes und die Liebe Jesu kann man nirgendwo allein aus eigener Kraft finden. Der Geist Gottes muss sie uns offenbaren. Aber meistens gebraucht er eben Menschen dazu, die uns durch die Begegnung mit ihnen diese bezeugen. Und so muss uns von anderen gezeigt, bezeugt und gepredigt werden, die das selbst auch erlebt haben, weil das eigentlich gegen unsere eigene Natur ist, wie gesagt. Und darum wird dem Kämmerer und auch uns Jesus vor Augen geführt, ihm und uns als der Herr, der für uns gestorben ist. So deutlich und so klar wird Christus als der Herr uns vor Augen geführt und gemalt, dass man sieht, eigentlich kann die Geschichte nicht aufhören. Sie muss doch weitergehen. Sie muss doch noch Folgen haben. Philippus hat dem Kämmerer die Augen aufgetan für das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu. Er hat ihm gezeigt, wie Jesus auf sein Recht, auf seine Macht, auf sich selbst und auf die Gewalt verzichtet hat. Er hat dem Kämmerer deutlich gemacht, dass dies um der Menschen willen geschehen ist. Nämlich um sie zu befreien von ihrer Sünde und Schuld, von ihrem Hass und ihrem Leid, aus ihrer Hilfs- und Trostlosigkeit. Und dadurch ist dem Kämmerer klar geworden, dass es um seine eigene Person geht. Und dadurch muss es uns auch klar sein, dass es um unsere eigene Person hier geht, wenn das Wort verkündigt wird, um mich und um dich, wenn von Jesus und von seiner Erlösungstat gesprochen wird. Freilich können wir von uns aus nicht zum Glauben kommen. Wir können von uns aus nichts verstehen und nicht begreifen. Aber durch den Heiligen Geist wird es uns klar, der wiederum andere Menschen gebraucht, die uns durch Wort und Beispiel aufzeigen, was die Liebe Jesu bedeutet. Und dies begreift der Kämmerer. Und als er dies begreift, da will er sich auf der Stelle taufen lassen. Er will dazugehören zur großen Gemeinde des Christus. Er will also hineingenommen werden in dieses Geschehen, das sich da begeben hat. Er will, dass dieser Christus auch sein Herr ist, dass er gerade auch für ihn persönlich gestorben ist. Er will, dass dieser Christus auch ihn lieb hat. Und das Großartige, Unkomplizierte hier ist, dass der Kämmerer nicht lange zögert, nicht abwarten will, bis er noch klarer sieht, sondern dass er spontan diesen Weg dem Lamme nach gehen will, ohne Wenn und Aber. Und deshalb lässt er sich auf der Stelle taufen. Er sieht dazu die beste Gelegenheit, als sie nun an einem Wasser, vielleicht einem Teich, in einer Oase oder an der Küste des Mittelmeeres vorbeikommen. Und deshalb weist er Philippus darauf hin. Er will mit seiner Taufe vor Philippus, vor seinen Mitreisenden und der unsichtbaren Welt bezeugen, dass er von nun an Jesus Christus angehört. Er will damit bezeugen, dass Jesus auch sein Herr geworden ist. Und so taufte ihn Philippus auf seinen Wunsch und auf sein eigenes Bekenntnis: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, wie es in einer späteren Handschrift hinzugefügt wurde. Denn dieses Gespräch des Philippus mit dem Kämmerer war ja kein 5-Minuten-Gespräch, wenn hier auch nicht viel darüber ausgesagt wird. Sicherlich zog er sich stundenlang hin. Denn wenn Philippus ihm, wie es hier heißt, das Evangelium von Jesus verkündete, dann hat er auch von der Konsequenz gesprochen und dann hat er ihn auch nach seinem Glauben gefragt. Vielleicht fragt der Herr durch seinen Geist auch heute den einen oder anderen hier nach seinem Glauben an Jesus Christus. Vielleicht fragt er dich, ob auch du begriffen hast, dass er für deine Sünden ganz persönlich gestorben ist und dass er auch dein Herr sein möchte. Vielleicht blinkt auch in dir angesichts der Entschlossenheit des Kämmerers die Frage auf: Was hindert mich denn noch, getauft zu werden? Dann folge auch du dem Beispiel des Kämmerers und bezeuge damit, dass er, dieser Herr Jesus Christus, auch dein Herr ist. Sind wir gehorsam dem Wort Gottes gegenüber? Was die Taufe betrifft einerseits, aber andererseits auch, dass wir nicht für uns behalten, was wir selbst bekamen, sondern dass wir es weitertragen, dass wir es weitersagen. Dass wir mit derselben Liebe, die uns widerfahren ist, auch andere Menschen lieben. Dass wir über Mauern und Gräben, über Vorurteile und Meinungen hinweg mit jedem Menschen reden, der uns in den Weg geschickt wird. Zusammenfassend sei gesagt, dass wir von beiden Männern lernen können. Von Philippus, dass wir bereit sind zum Dienst, zum Zeugnis, wo und wie immer der Herr uns gebrauchen will. Freilich müssen wir darum auch immer in der Abhängigkeit von unserem Herrn bleiben. Wir müssen uns vom Herrn senden lassen und unsere Begegnung mit anderen Menschen dazu nützen, die Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen. Bitten wir den Herrn, dass wir seinem Auftrag in der Begegnung mit dem anderen nachkommen können, dass es ihm zum Segen wird. Ein Missionsbericht erzählt, wie ein chinesischer Bauer, der einmal am Rande eines Feldwegs neben seinem Schubkarren saß und die Riemen seiner Strohsandalen festband und nicht bemerkte, dass ein Mann am Wege stand und ihm zuschaute. Als die Sandalen gebunden waren, da rief der Fremde: Hallo, großer Bruder, kennst du Jesus, den Sohn des wahren Gottes? Der Bauer war nicht wenig erstaunt über diese Frage und sagte, ja, den kenne ich wohl. Ja, dann erzähl mir von ihm. Und dazu war der Bauer auch bereit. Er wollte aber vorher wissen, warum er gerade ihn angesprochen hatte. Und nun erzählte der Mann, dass er sich vom Götzendienst abgewandt habe, seit er von Jesus gehört hat. Er sagte, gestern Abend, als ich es vor großer innerer Not nicht mehr aushielt, bat ich diesen mir unbekannten Jesus, doch jemanden zu senden, der mir helfen könne. Und dann vernahm ich seinen Befehl, geh morgen auf den Feldweg, dort wirst du einen Mann mit einem Schubkarren sehen, der wird dir helfen. Und da dachte der Bauer an die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer. Und er hörte nicht eher auf, von Jesus zu erzählen, bis auch dieser Fremde seine Straße fröhlich ziehen konnte, wie der Kämmerer nach seiner Taufe. Diese Begegnung des Christen mit dem suchenden Nichtchristen musste zur heilsamen Begegnung Gottes mit diesem Menschen werden. Der Bauer biederte sich nicht an, er drängte sich nicht auf. Der Suchende kam ja zu ihm, ganz im Gegensatz zu Philippus und dem Kämmerer. Aber er war offen für die Führung seines Herrn, der ihn als Werkzeug im Zeugnis für ihn gebrauchen wollte, genauso wie Philippus in unserem Text. Unser Gotteswort heute Morgen will uns deshalb Mut machen zu missionarischem Zeugnis, zu einer für die Ewigkeit fruchtbaren Begegnung mit dem Anderen und dazu, dass wir wie Philippus zu Wegelagerern Gottes werden, wie einer gesagt hat. Ist es nicht so, dass die Kämmerer heute in ganzen Kolonnen vorbeifahren, in Scharen, wir aber bleiben furchtsam und unerkannt im Gebüsch, während Gott uns als Wegelagerer seiner Liebe losgehen heißt? Gott hieß Philippus, sein Bote zu sein. Da fragte Philippus nicht nach Rang und Namen dessen, an dem er den Dienst tun sollte. Auch nicht nach seiner Rasse und seiner Herkunft. Auch nicht nach seinem Intelligenzquotienten. Auch nicht nach seinen Begleitern und den günstigen Umständen, sondern er führte im Gehorsam des Herrn Auftrag aus. Und so sah auch der Kämmerer nicht den Philippus, also das Werkzeug im Vordergrund, sondern den Herrn Jesus Christus, der auch seine, des Kämmerers, Schuld getragen hat. Schließlich sind es ja nicht wir Menschen, die den anderen überzeugen können, sondern Jesus ist es durch seinen Heiligen Geist. Darum nahm der Herr auch dann den Philippus plötzlich weg. Je mehr es uns gelingt, uns selbst beim Zeugnis ganz im Hintergrund zu halten, desto mehr können wir dem anderen Christus groß machen. Und dazu diente diese Begegnung, diese segensreiche Begegnung zweier Menschen. Wie von Philippus, so können wir also auch vom Kämmerer selbst lernen, wenn wir fragend und suchend sind. Denn der Herr lässt uns nicht im Ungewissen über sich. Er lässt uns in unseren Fragen nicht allein. Wir bekommen schon Antwort. Dabei kann der Herr uns recht wunderliche, eigenartige Wege führen. Vielleicht nicht so dramatisch wie hier oder wie bei jenem chinesischen Bauern. Aber, und das können wir vom Kämmerer lernen, wir müssen dann auch gehorsam sein und müssen das tun, was er durch sein Wort von uns verlangt. Wir müssen zur Gemeinde Jesu kommen, zu den anderen, die auch an Jesus als ihren Herrn glauben, zur großen, weltweiten Gemeinde Jesu Christi. Und dann ziehen auch wir unsere Straße fröhlich weiter an jeder dorthin, wohin der Herr ihn stellt, und geben Zeugnis von dem Herrn, der uns auch so gebrauchen möchte wie Philippus, damit die frohe Botschaft von Jesus, dem Retter, noch vielen verkündet wird. Der Kämmerer hat das sicher auch getan, als er wieder nach Hause an den Königshof kam. Er tat es zur Ehre des Herrn, und das lasst auch uns so tun zu seiner Ehre. Möge doch in unserem Leben noch viele solche segensreiche Begegnungen mit anderen Menschen erfolgen. Das schenke der Herr mir und uns allen. Amen.